Es freut mich, dass wir unser Studium über die Einheit in Christus fortsetzen können. Und wir haben heute auch ein Bild, die Einheit in der ersten Gemeinde und das am Anfang. Wie hat diese erste Gemeinde die Einheit erlebt und was war das, wodurch sie die Einheit erlebte? Aber bis wir uns das anschauen, wollen wir uns erinnern, worin sollen wir uns denn einig sein? Und wir haben festgestellt, dass wir uns nicht einig sein müssen im Aussehen, wir müssen uns in der Form nicht einig sein, wir müssen uns in der Größe nicht einig sein, wir müssen in der Intelligenz nicht einig sein, wir müssen uns in der Fähigkeit nicht einig sein, wir müssen im Geschmack nicht einig sein, wir müssen in der Geschwindigkeit nicht alle so schnell sein wie der andere, wir müssen uns nicht gleich kleiden, aber wir müssen alle eins sein in der Identität. Das ist nämlich das, was die Einigkeit ausmacht. In diesem ganzen Universum waren sich alle einig. Alle vernunftbegabten Wesen wussten, wer sie sind. Sie hatten und konnten die Informationen, die sie bearbeiten, abwägen mit der Wahrheit. Sie lebten nach dem Gesetz. Ihr Gewissen war das, wodurch sie klare Erkenntnis hatten, ihrer Identität, und es war der Ort, von wo sie mit Gott sprachen. Bis das erste Wesen, Luzifer, und dann die Engel, die er verführte, dahin kamen, das Gesetz zu brechen. In voller Erkenntnis der Liebe Gottes brechen sie das Gesetz. Sie gehen kaputt, weil sie jetzt annehmen, dass sie nicht mehr ein Geschöpf sind, dass sie zum Schöpfer werden können. Sie sind kaputt, aber noch nicht komplett. Der schwarze Kreis ist noch nicht geschlossen. So Gott appelliert an ihr Gewissen, aber sie weigern sich. Dadurch verstärkt sich die Idee, ich bin Gott. Immer mehr wird der Geist selbst zur Orientierung, er macht sich selbst zum Maßstab. Und dann appelliert Gott ans Gewissen und Satan und die Engel widersetzen sich ihm. Und dadurch geht der Kreis immer mehr zu, bis er eines Tages komplett zu ist. Die Vernunft verschwindet und der Irrsinn nimmt den Platz ein. Und die Kenntnis der Identität verschwindet. Der Zugang Gottes zu Luzifer und zu seinen Engeln ist unmöglich. Sie sind kaputt, nicht mehr wiederherstellbar. Adam und Eva sind gemacht worden mit klarer Selbsterkenntnis. Sie wissen, wer sie sind. Sie werden versucht und sie brechen das Gesetz. Sie verlieren dadurch die Kenntnis davon. Sie verlieren ihre Identität. Sie denken jetzt, sie sind Gott. Und ihr eigenes Wesen wird jetzt zum Maßstab, das heißt, ihre eigene Vernunft wird zum Maßstab. Damit hat der Geist keine Orientierung mehr, er kann sich nur noch an sich selbst orientieren. Er geht kaputt, aber er ist wiederherstellbar, weil er hat nur eine Teilerkenntnis der Liebe Gottes. Und so kann Gott an sein Gewissen appellieren. Und wenn er ihm eine Möglichkeit schafft, von dieser schlimmen Idee wegzukommen und der Mensch dann mit Gott kooperiert, kann er wieder in völlige Einheit mit Gott kommen. So, ich wiederhole es und möchte es immer wieder sagen, dass wir es einfach verstehen und aus unserem Herzen und unserem Verstand nie mehr rausgeht. Das Problem ist immer die Identität. Dass wir denken, wir sind jemand, der wir nicht sind. Das ist das Problem, das behoben werden muss. Für dieses Problem musste Christus Mensch werden. Er musste das Problem auf sich nehmen, um es in sich selbst zu zerstören. Wir haben letztes Mal es vielleicht nicht so genau betrachtet und ich möchte es diesmal noch einmal ganz deutlich machen in Römer Kapitel 8. Dort ist dieser Kampf, der in Christus stattfand, beschrieben. Ich lese Kapitel 8 von Vers 1. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. So nach dem Fleisch wandeln ist die sündige Natur. Die sündige Natur ist das Fleisch und das falsche Vertrauen ist die Sünde. So, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch, durch diese Idee geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. So machen wir das ganz genau, klar und verständlich. Das Fleisch, das, was in Feindschaft mit Gott steht, ist die Identität. Sie ist nicht Sünde. Sie ist nur ein Hindernis, dass der Mensch, der sie hat, wenn er nur sie hat, nicht Gott vertrauen kann. So, Christus muss also den Grund, weshalb wir sündigen, wegnehmen. Aber die Sünde ist das Misstrauen auf Gott. Aber dadurch, dass ich im Fleisch geboren bin, kann ich ja Gott gar nicht vertrauen. Also habe ich keine Wahl, je zu Gott wieder zurückzukommen. Deshalb musste Gott es selber tun in seinem Sohn. Und so überwindet der Sohn und zerstört im Menschen als Mensch durch die Natur, die er von seinem Vater hatte, das Fleisch und damit auch die Sünde, nämlich das falsche Vertrauen, also das Misstrauen auf Gott. So, Sünde ist ein Akt, der mit Vertrauen beginnt. Die Natur, die sündige Natur, ist die falsche Identität. Niemand kann Gott vertrauen, solange er die falsche Identität beibehält. Aber da keiner von uns sie entfernen kann, ist Christus gekommen, es zu tun. Und genau das ist er, diesen Sieg gibt er uns als Erbe. Im Willen und im Verstand, in der Vernunft hat er gesiegt. Das heißt, er wandte seinen Willen und seine Vernunft an, um den endgültigen Sieg in seinem Herzen zu haben. Und den gibt er uns, den vererbt er uns. Jetzt schaue ich mich an. Ich komme von Vater und Mutter. Das sind zwei aus Adam geborene Menschen. Deshalb habe ich im Körper eine Zweiteilung meines Hirns. Das rechte und das linke, eins von Vater, eins von Mutter. Der Geist ist natürlich ein Ganzer, so wie der Körper auch, aber er hat auch diese Teile, wie wir es gesehen haben, dass er von der Mutter und von der Vater das erbt. Und so erben wir aber von Mutter und Vater, erbe ich nur eine Identität, nämlich die falsche. Ich bin Gott. Mein Vertrauen geht natürlich nicht auf Gott, sondern auf Vater und Mutter und alle anderen, die ich dann um mich herum sammle. Gott hat mir den Willen, das Wollen gegeben und die Vernunft, das abzufegen. Wenn ich jetzt den Erlöser annehme, dann kommt das Kreuz als erstes und zerstört mir meine sündige Natur. Und Christus, sein Glaube, verbindet mich jetzt mit dem Vater. Und das passiert durch den Heiligen Geist, der mir jetzt die Kindschaft Gottes herbeiführt. Ich lese das noch einmal in Römer 8. Wir haben es letztes Mal gelesen, aber weil es so schön ist. Ab Vers 12. So sind wir nun, liebe Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Das heißt, wir müssen das kreuzigen. Denn wo ihr durch das Fleisch lebet, so werdet ihr sterben müssen. Wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. Das ist es, genau der Prozess. Derselbe Prozess, den Christus in sich erlebte, kommt jetzt zu uns durch den Heiligen Geist, der da kommt und sagt, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich bin ein Kind Gottes, adoptiert, so wie wir letztens gesehen haben, im Epheserbrief, wie deutlich der Paulus da schreibt. Denn ihr habt nicht einen knechtschaftlichen Geist empfangen, dass ihr euch abermal fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater. So, der Heilige Geist im Herzen, durch den Glauben Christi gehen wir und werden wieder zum Vater, mit dem Vater verbunden. Derselbige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Merkt ihr, dass das immer nur um die Identität geht? Ich meine, seitdem wir diese Dinge bewusst werden, ist es so erstaunlich, dass Identität alles bestimmt. Warum schreibt er immer hier, der Geist Gottes sagt, dass du jetzt Gottes Kind bist? Weil du ja davor dachtest, du bist Gott. Weil wir davor dachten, wir sind erhabene Wesen, Götter. Nicht Kinder Gottes, nicht Geschöpfe. Ja, das, was Christus uns anbietet, ist eine Adoption als Kinder. Wir haben es gelesen im Epheserbrief, aber vielleicht noch einmal, weil man kann ja nie genug in die Tiefe gehen in dem Wort Gottes, wie es hier steht in Epheser 1, 4 und 5. Wie er uns denn erwählt hat durch denselbigen, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir sollen sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Und er hat uns verordnet zur Kindschaft gegen ihm selbst. Das heißt, er macht uns zu seinen Kindern durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist die Liebe Gottes. Das ist das, was uns wiederherstellt. So durch den Heiligen Geist kämpfen wir jetzt in unserem Herzen. Dort findet der Kampf statt, aber immer in Verbindung mit Willen und Vernunft. Weil ohne den können wir nicht entscheiden und den Kampf gewinnen. Und dann geht das Schritt für Schritt. Das Kreuz wird jeden Tag angewendet, so wie Paulus sagt, ich sterbe täglich, bis dieses böse Wesen, diese falsche Identität ausradiert ist und der Heilige Geist mir klar gemacht hat, wer ich bin. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Deshalb brauchen wir ihn. Und jetzt haben wir gesehen, was macht der Heilige Geist im Leben eines Menschen? Das erste Werk des Heiligen Geistes ist Erkenntnis der Sünde, das heißt Erkenntnis des Gesetzes. Durch die Erkenntnis des Gesetzes kommt als erstes die Selbsterkenntnis, nämlich meine Identität, zum Vorschein. Weil Gesetz bedeutet Abhängigkeit. Und ein Gott ist unabhängig. Ein Geschöpf, das unter Gesetz steht, ist abhängig. Das ist das erste Werk, weil hier muss alles beginnen. Das muss erledigt sein. Dann Erkenntnis, dass ich, wenn ich diese falsche Identität behalte, die ich jetzt sehe, sie mich in der Gefangenschaft halten wird. Ich muss mich bekehren, ich muss umdenken, ich muss lernen, das Ding, was mich macht, zum Sündigen, mein Vertrauen auf Menschen setzt, das muss ich wegtun. Das zweite Werk des Heiligen Geistes ist, uns die Gerechtigkeit Christi zu vermitteln. Das heißt, er baut zusammen mit uns ein neues Leben. Wir werden umgewandelt, das in einem ausdauernden Lebenskampf, Glaubenskampf und Lebenskampf. Durch die Hingabe in den berufenen Dienst und er macht uns fähig, den Dienst auch effizient zu verrichten. Und das dritte Werk des Heiligen Geistes ist uns, das Gericht zu vermitteln. Er spricht zu uns durch unser Gewissen und entweder führt er zur völligen Befreiung oder zur völligen Verdammnis. Und in der ersten Christengemeinde, das erste Werk, das dort passiert, nachdem Jesus in den Himmel geht, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Und der Geist kommt zu ihnen. Und was macht er mit ihnen? Was passiert dort in dieser Gemeinschaft dieser Christen? Und wir sehen, dass dort Dinge passieren, die einfach eine Veränderung bringen, die bevollmächtigen und den Menschen dazu bringen, dass er seine klare Identität sieht. Schauen wir hier, ab Vers 42, Kapitel 2 in der Apostelgeschichte. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam auch alle Seelen Furcht an und geschahen viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig waren, waren beieinander und hielten alle Dinge gemein. Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, nachdem jedermann Not war. Und sie waren täglich und stets beieinander, einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in Häusern, nahmen die Speise und lobten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde. Und im Kapitel 4, ab Vers 32, der Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ist das Einigkeit oder ist das nicht Einigkeit? Wodurch waren denn die Menge ein Herz und eine Seele? Weil sich jeder bewusst wurde durch den Geist, wer ist. Dadurch haben sie ja auch ihr Eigentum weggegeben, weil sie haben erkannt, es gehört ja sowieso nicht ihnen. Und es soll doch jetzt dem Werk dienen. Sie haben verstanden, dass ihnen nichts gehört, dass sie nichts für sich selbst brauchen. Und keiner sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemein. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus und war große Gnade bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wie viele ihrer Waren, die da Äcker oder Häuser hatten, verkauften sie dieselben und brachten das Geld des verkauften Gutes und legten es zu den Apostelfüßen und man gab einem jeglichen, was ihm Not war. So, schauen wir uns also die Einheit, die dort geschah, kam dadurch zustande, dass sie erkannten, wer sie sind. Weil der Heilige Geist macht ihnen klar, dass alles, was sie haben, ihnen nicht gehörte, aber dass es da ist, um genutzt zu werden, um gegeben zu werden, nicht behalten zu werden. Es sollte Nutzen bringen. Der Geist Gottes vereinte sie, weil sie sich von ihm leiten ließ. Nun, man hat auch heute versuchen, manche Menschen so zusammenzukommen, so wie im Kibbutz, oder man versucht, gemeinsame Güter oder gemeinsam alles zu benutzen. Und der Versuch ist gut, weil er kommt ja aus dem Verstand, er kommt aus der Vernunft, dass er sagt, ja, das stimmt, wir besitzen nichts und es wäre doch besser, wenn wir alles gemeinsam nutzen könnten. Nur solange nicht der Geist Gottes da ist, der die falsche Identität uns hilft, wegzutun, zu kreuzigen, ist das ein frustrierender Versuch. Es wird immer welche geben, die das nicht einhalten, weil ja von innen nicht die Veränderung da ist. Sie versuchen nur äußerlich etwas zu verändern. Auch heute habe ich, oder diesen Tagen habe ich gehört, dass Menschen irgendwo in den Bergen Rumäniens sich zusammenkommen und dort alles gemein halten. Ja, der Ansatz ist nicht unklug, aber er wird dann zur Falle, wenn im Herzen noch immer dieselbe Natur herrscht. Und wir haben das Beispiel von Ananias und Sapphira, die, oh ja, sagen, das ist es. Sie, der Geist Gottes, überzeugt ihre Vernunft, aber sie gehen einen falschen Weg. Und sie tun das, was an sich aus ihrer Not herauskommt. Sie betrügen, sie belügen sozusagen den Heiligen Geist. Und damit müssen sie, weil Gott wollte Klarheit machen, wie schlimm es ist, wenn man vorgibt, etwas zu sein, was man nicht ist. Wenn man vorgibt, etwas zu tun, was man doch nicht tut. Ananias und Sapphira lügen. Sie sagen, sie haben alles hingegeben. Dabei haben sie einen Teil behalten für ihre Sicherheit. Das heißt, ihr Vertrauen war auf Geld. Das heißt, das, was sie gaben, gehörte ihnen. Sie waren nicht überzeugt, dass sie von Gott nahmen und es weitergaben. Es kam aus ihnen selbst. So schauen wir uns an, jetzt nur auf die Vernunft bezogen. Wir kennen die Skizze. Der Mensch steht in einer Teilerkenntnis der Liebe Gottes. Wir sind kaputt geboren, aber durch die Gnade Gottes wiederherstellbar. Da ist ein Kreis, der in uns schon kaputt ist, weil wir sagen, ich bin Gott. Und jetzt muss das gekreuzigt werden. Die Vernunft muss uns dazu helfen, dass wir das, was in unserem hintersten Winkel unseres Herzens ist, unsere Identität, sie muss gekreuzigt werden. Und damit kommt anstelle meines Ichs, das ja vorher war, ich bin derjenige, nach dem sich alles richtet. Ich interpretiere alles nach meinem Gutdünken. Jetzt kommt das Gesetz als Wahrheit für alles, was ich interpretiere. Und der Heilige Geist, der in mein Leben kommt und er nimmt meinen Geist nicht ein in dem Sinne, aber er arbeitet jetzt zusammen mit meinem Geist. Er ist ein größerer Geist. Er kann mich festhalten. Er kann mir Klarheit machen. Er kann mir Weisheit. Aber er kann es nicht nehmen für mich. Er gibt es, aber ich muss es dann nehmen, um es weiter zu tun, weil das Gesetz erlaubt es nicht, dass der Geist Gottes für mich was tut. Aber er macht mich fähig, er bewahrt mir, er hilft meinen Geist. Ohne den Heiligen Geist könnte ich nichts tun. Ich könnte nicht überwinden, ich könnte das Ich nicht kreuzigen, ich bliebe in der Finsternis. Und so beginnt ein Prozess der Wiederherstellung. Ein Wachstumsprozess des Neugeborenen, der immer in der Vernunft stattfindet, das heißt im Verstand. Mit Vernunft müssen wir sehen, was ist Realität, was ist Irrealität, was geht nicht. Und wir kreuzigen unser Ich und damit nimmt der Heilige Geist mehr Raum ein in unserem Wesen und wir kreuzigen weiter, bis der Heilige Geist und mein Geist völlig zusammenarbeiten, bis ich völlig erkannt habe, ich bin ein Kind Gottes. Und dann habe ich die volle Erkenntnis der Liebe Gottes, die ein Mensch haben kann. Und ich bin wiederhergestellt, fertig für die Umwandlung bereit, wenn Jesus Christus kommt oder für den Tod. Aber das ist die Vorbereitung. Das heißt, durch das Vertrauen lernen wir von dem Heiligen Geist, immer mehr ihm zu gehorchen, von ihm zu nehmen. Und so umringt uns das Ganze und wir sind versiegelt mit ihm für die Ewigkeit. Das hat wir haben es letztes Mal gelesen, aber nicht so direkt erwähnt, in Epheser Kapitel 1. Das steht so schön hier. Paulus hat hier so lange Sätze, ich lese jetzt ab Vers 12, auf dass wir etwas seien zu Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus hofften, durch welchen auch ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr glaubtet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit. So, wir werden Gottes Eigentum, wir werden ein Kind Gottes, dadurch, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Und ich finde dieses Bild, dass wir von ihm umringt sind, das heißt, dass wir in ihm ruhen, mit ihm zusammenarbeiten. Es ist nicht ein Werk, dass er uns irgendwo stößt, sondern er hält uns und wir sind versiegelt gegenüber all den Anfechtungen, die von außen kommen sollten. Wir sind eins mit Gott, wir sind mit Gott verbunden. Wir sind wiederhergestellt. Aber was passiert jetzt, wenn jemand den Erlöser ablehnt? Er verfällt in totale Irrationalität. Er nimmt wahrscheinlich von Vater und Mutter, der Heilige Geist klopft an, aber er nimmt das Kreuz nicht auf. Dann erkennt er teilweise Gottes Liebe, aber er widersetzt sich dem Ganzen und somit nimmt die Not in seinem Herzen zu. Er sieht nicht seine Unvernunft, sondern ist blind gegenüber sich selbst. Gott spricht zu ihm durch den Geist Gottes, aber er verhärtet sein Gewissen. Er verhärtet sein Gewissen weiter. Der Kreis des Irrtums, des Kaputtgehens wird immer enger, bis zum Letzten der Mensch sich so abgeschottet hat, dass Gottes Liebe nicht mehr durch kann. Und somit ist der Mensch genauso kaputt und nicht mehr wiederherstellbar wie Luzifer und seine Engel. Das war zur Zeit Noahs. Die Menschen zur Zeit Noahs haben der Gnade Gottes widerstanden. Und sie sind völlig zugeworden. Es war kein Zugang mehr. Gott sagt im ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5, da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Das bekümmert Gott, wenn er keinen Zugang mehr findet zu seinem Geschöpf. Was soll er jetzt tun? Der Mensch wäre nicht mehr rekuperabel gewesen. So zieht er einen Schlussstrich über diese Geschichte, die vorsintflutliche Geschichte, über das lange Leben dieser Menschen. Und er lässt nur übrig 8 Seelen und einige Tiere, damit es neu beginnt. Aber was passiert dort? Genau dasselbe wiederholt sich. Zum Turmbau zu Babel muss Gott eingreifen und die Sprachen bringen, damit die Menschen nicht mehr sich einig sein können, in dieser einen Sache gegen Gott zu kämpfen. Und so gehen sie jeder in seine Richtung. Seitdem gab es keine Sinnflut mehr. Es gab keine so große Vernichtung. Aber es gab immer Teilgerichte. Sodom und Gomorra waren nicht mehr erreichbar. Judas war nicht mehr erreichbar. Nero und wie sie alle hießen, Felix. Gott hat ihnen das Beste zur Verfügung gestellt. Mehr kann er nicht tun. Wenn der Geist sich völlig wehrt, mit seiner Vernunft und wird unvernünftig. Wenn er nicht mehr guckt, das, was möglich ist, dann ist er kaputt und nicht mehr wiederherstellbar. Schauen wir uns zusammenfassend an, der Unterschied zwischen wahrer und falscher Identität. Ich bin Gott, er denkt, er besitzt etwas, während er nicht sein Eigentum nennen kann. Alle Menschen sind besitzergreifend. Würden wir nicht mehr besitzergreifend sein, hätten wir keine Probleme mehr oder fast keine mehr. Wir denken, das Leben ist unser. Wir denken, der Körper ist unser. Wir denken, die materiellen Dinge sind unser. Und wenn sie dann irgendwo beschädigt sind, dann sagen wir, ich wurde bestohlen oder mir hat man wehgetan, mich hat man zu Unrecht angeklagt. All das führt zu furchtbarer Situation. Der Mensch denkt, das, was er tut, komme aus seiner Kraft und von ihm. Er denkt, die Begabung ist von ihm. Er denkt, die Intelligenz ist seine. Er denkt, die Schnelligkeit kommt von ihm. Dabei hat er doch nichts, was er nicht vererbt hat. Dabei hat er doch nichts, was er nicht irgendwo nimmt, um es weiterzugeben. Weil er denkt, er ist Gott, hält er sich höher als der Nächste. Er ist ein Besserwisser, ein Besserkönner. Er ist im Wettbewerb, im Wettkampf, im Machtkampf. Er ist Richter, Kontrolleur, gewaltig, kriegvoll und mordet. Wenn jemand sich bewusst wird, dass er ein Kind Gottes, ein Geschöpf Gottes ist, dann weiß er, dass er kein Eigentum hat. Aber das Schöne ist, wenn man kein Eigentum hat, Gott hat ja alles uns zur Verfügung gestellt, hat gesagt, mein Kind, alles was mein ist, ist auch dein. Deshalb hatten die durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes alles im Gemein, weil sie konnten ja alles nutzen. Es war nur eine Sache weg, die die Uneinigkeit brachte, nämlich, dass sie dachten, es gehört ihnen. Wir können alles nutzen. Gott sagt, mein Sohn, alles, was meines, ist dein. Auch seinen Thron hält Gott nicht uns weg. Das heißt, Jesus sagt, wer überwindet, wird mit mir sitzen auf meinem Thron, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt auf meines Vaters Thron. Das heißt, nichts und keine Schatzkammer Gottes ist nicht offen zum Nutzen für alle. Weil Gott ist ja selbstlos. Nur ihm gehören die Dinge und er gibt sie und wir können sie nehmen. Er gibt uns das ewige Leben, er gibt uns einen gesunden Körper, er gibt uns materielle Dinge, aber nicht für uns, sondern zum Dienst. Und wenn wir ein Geschöpf Gottes sind, sind wir selbstlos. Wir wissen, dass alles, was wir tun, wir nicht aus uns selbst heraus tun. Wir wissen und können sagen wie Jesus, ich sehe es ab von meinem Vater, alle Begabung habe ich von ihm, alle Intelligenz habe ich von ihm, alle Schnelligkeit oder was auch immer habe ich von ihm. Er sieht sich gleich mit dem Nächsten. Er hat keinen Anspruch, besser zu wissen oder zu hören. Ist nicht im Wettbewerb, nicht im Wettkampf, nicht im Machtkampf, nicht in der richterlichen Position. Er braucht keine Kontrolle, weder Gewalt, Krieg noch Mordet. Das ist der Kontrast. Das ist, die einen werden so völlig am Ende stehen, kaputt, völlig überzeugt, sie sind jemand, der sie nicht sind. Und die anderen stehen völlig in der Wahrheit und wissen, wer sie sind und haben keinen Anspruch auf ihren Körper, auf ihre materiellen Dinge. Man wird ihnen alles nehmen im letzten Kampf. Und siehe da, sie sagen, es ist ja Gottes. Ich habe es nicht mit meiner Kraft erarbeitet. Es war nicht meine Zeit, womit ich es angeschafft habe. Und ich hatte es ja sowieso, um es zu nutzen in seinem Werk. Das ist der Unterschied. Und die erste Christengemeinde hat es erfahren. Aber leider blieb es nicht dabei. Ananias und Sapphira sind die Ersten, die sich gegen, nachdem sie einmal berührt worden sind vom Heiligen Geist, sich dagegen entscheiden. Und Gott zeigt, wie klar und deutlich, wohin das führt, wenn wir uns widersetzen mit unserem Verstand, mit unserer Vernunft, dem, was wirklich reell und wahr ist. So lasst uns klar und deutlich sein. Wir müssen uns selbst erkennen. Das können wir nur durch über unseren Verstand tun. Unsere Vernunft muss siegen. Die königliche Fähigkeit, vernünftig zu sein, muss unter dem Gesetz, das heißt, sie richtet sich nach dem Gesetz, den Sieg erringen. Den Sieg über die falsche Identität. Den Sieg, dass man etwas sein will oder denkt, man ist es, was man nie sein kann. Möge Gott uns die Gnade geben, dass wir Schritt für Schritt, Tag für Tag aus diesem Selbstbetrug herauskommen, bis wir eines Tages so zusammenarbeiten mit dem Heiligen Geist, wo wir völlig klar und deutlich sind, wir sind ein Kind Gottes, eine in Christus Jesus wiederhergestellt, versiegelt zum ewigen Leben. Amen.